SRF 1. SRF 1.
Donnerstagabend an den 9 mit der Mundartsendung «Schnabelweit» gibt mir doch ein Legulem. Wisst ihr, was das heisst? Eigentlich ganz einfach, oder? Mathe-Englisch. Gib mir ein Stück Brot. Heute geht es um die Sprache der Berner Unterstadt und da sind zwei Ausprägungen wichtig.
Mathe-Dialekt ist Berndeutsch mit Sonderwörtli. Die Wörtli versteht man eben im Umgang, wenn man es nicht kennt, nicht. Und Mathe-Englisch, das ist eine Geheimsprache. Das ist eine Spielsprache, sagt man der.
Das erklärt Peter Hafen, Präsident vom Mathe-Englisch-Club und Co-Autor von einem neuen Buch über die Mathe. Bis um 10 Uhr gibt es Geschichten, es gibt Hintergründe über die Mätteler und ihre Sprache. Wir reden auch über die Funktion, die Lebendigkeit von diesen zwei Varianten, Mathe-Englisch, Mathe-Berndeutsch. Redaktion hat Christian Schmutz. Also auf Mathe-Englisch wäre das der Igu Kré, Itzschmé und am Mikrofon Dillesche Iler B oder einfach Joël Behler. Einen ganz guten Abend.
Bern ist eine verdammte Stadt, auch zu Bern, da haben wir die Beamten satt. Zu Bern können sie nicht pressieren, auch zu Bern tut man demonstrieren. Zeigen den Himmel, hat man zu Bern noch immer am meisten gern. Ich bin so gern, ich bin so gern.
Chica Torpedo ist es da auf SRF 1 Schnabelweit. Ja, sie haben sicher auch schon unter in der Mathe ein Konzert gegeben. Von dort, wo das Mathe-Englisch herkommt. Das Buch «Itume Englische» heisst ein neues Buch, das Hans-Markus Tschirren und Peter Hafen erarbeitet und herausgegeben haben. Die Funktion und der Status des Mathe-Englischen sind die Hauptthemen, wenn man das Autorenduo Tschirren-Hafen unserem Mundartredakter Christian Schmutz die beiden ihm Auskunft geben. Christian Schmutz, also am Igouchre Itzschmi, ist gerade am Anfang des Interviews eine Eigenheit aufgefallen.
Es ist lustig, letzte Woche, als ich euch zwei kontaktiert habe vor dem Interviewtermin, hat er beide zusammen gesehen. Also, wichtig ist dann schon der andere. Der eben in der Matta wohnt und Matta Englisch redet. Oder eben der andere, der wirklich die ganzen Texte geschrieben hat und so. Ist das typisch für die Metaller, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt? Peter Hafen.
Ja. Unter Umständen schon, aber mir ist eigentlich stolz genug, Metaller zu sein. Ich glaube, da müssten wir so ein bisschen, eine diplomatische Antwort geben.
Ja, für mich ist es einfach so, dass ich zu wenig gut Mathe und Englisch kann. Ich weiss zwar, wie man es konstruiert, aber ich bin nicht so geübt wie der Peter. Hingegen der Mathe-Dialekt ist etwas, wo ich fast ein bisschen nostalgisch sehe. Als Bub haben wir natürlich all die Ausdrücke gebraucht. Ich bin selber in Wabern aufgewachsen und ich habe dadurch, ohne es zu wissen, im Grunde genommen Mathe-Dialekt geredet.
Wie ist denn der Sozialstatus von der Mattensprache? Also vielleicht von den Nicht-Berner, das ist ja die Unterstadt und das waren eigentlich auch eher die armen Leute gewesen, Peter Hafen.
Es war etwa 150 Jahre in Armut gewesen. Vorher war es ein prosperierendes Quartier gewesen mit Industrie, damalige Grösse, mit der Schifffahrt. Und da hat es also Unternehmer und so weiter. Aber mit der Industrialisierung ist alles zusammengebrochen. Und dann sind sie wirklich arm geworden, weil sie aus der Matte raus haben müssen arbeiten, als Taglöhner. Aber irgendwie eine Verbindung wollen machen. Sie waren Vaganten gewesen wegen dessen oder kriminell oder so. Das muss man weit, weit von sich wenden.
Aber wieso hat sich dort eine spezielle Sprache entwickelt? Was war dort anders gewesen?
So genau wissen wir es nicht, aber man ist ja mit der Ware, die man in der Stadt Bern und in der Matte hergestellt hat, hat man müssen hausieren. Ich sage jetzt hausieren, gehen liefern. Und Metaller sind viel weiter herumgekommen als die Städter.
Okay.
Das ist eben schon nur durch die Schifffahrt. Und der Kontakt nachher in Zurzach mit einem riesigen Merit, zweimal im Jahr. Da hatten sie Kontakt mit sehr, sehr vielen Leuten.
Also der, als Beispiel, da hat man von dort ein Wort mitgebracht, hat das wie selber angepasst, dass es für sich funktioniert und so ist es dann in späteren Phase jetzt ganz Berndeutsch gekommen. Ist das so ein bisschen vereinfacht gesehen, so ein bisschen der Weg, den die Wörter gemacht
haben? Ja, ist gerade ein bisschen grossartig alles. Aber es stimmt schon. Wir hat eben auf dem Merit hat man vielfach eben auch noch gehört zum Rotwelsch. Und da haben unsere Leute eben das eine oder andere Wort mitgenommen, aber dann auf Berndeutsch ausgesprochen. Und dann hat sich das entwickelt.
Die anderen. Ich kann gerade also das eine oder andere Beispiel sagen von diesen rotwelschen Wörtern.
Ja, also da ist Giel, das ist Modi natürlich. Oder Lehm, Brot. Oder Turben ist auch Brot. Und Peng ist auch Brot. Dann sehen wir, dass es nicht nur eine Rotwelsch ist, sondern noch andere Sprachen drin.
Ja, Peng ist sicher Französisch.
Ja, da haben wir auch den Fies, der Sohn.
Ja, ist das nicht aber das Patrizisch Berndeutsch in die Matte gekommen?
Um Himmels Gottes Willen, ja, nein. Die haben sie bekämpft.
Ja.
Dass der Mattendialekt verschwunden ist, ist ja also schon von der Stadt aus, von den Burgern, von den Regierung aus gesteuert gewesen. Die haben gesagt, das ist eine grobe, wüste Sprache. Patrizierbändisch, das ist schönes Bändisch. Das Landbändisch, so wie wir heute reden, das ist auch schon nicht gut gewesen. Also dann hat man das bekämpft und die Lehrer mussten schauen, besonders in der Mathe, in anderen Schulen noch, dass ja nicht ein solches Wort rausgeht.
Mathe-Bändisch sind verschwunden. Hat er jetzt gerade gesehen, Peter Hafen. Wie ist das jetzt, Hans-Markus Tschirren, ihr noch von das Buch sehr stark damit beschäftigt? Hat er auch das Gefühl, es sei verschwunden?
Es entwickelt sich weiter wie jede Sprache. Und das finde ich wirklich interessant. Wir reden einerseits jetzt von alten Zeiten, vom Mittelalter sogar, wo fremde Einflüsse eben ein Rotwelsch sind gekommen, wie das Berndeutsch rein, und man die Ausdrücke hat übernommen. Aber genau das Gleiche gibt es natürlich heute auch. Heute kommen halt die vom Balkan. Und der ganze Balkanslang, wo man zum Teil sich lustig macht über sie, ist im Grunde noch nichts anderes als von einer fremden Kultur, Leute, die auf Bern kommen und man gewisse Ausdrücke übernimmt. Mhm. Also ich habe kein Problem damit.
Hans-Markus Tschirren, Peter Hafen, Wie sieht man die Matta heute? Wie präsentiert sich das Quartier?
Es hat ein neues Verkehrsregime, das eingreift in die Wirtschaft. Wir waren ja ein Ausgangsquartier. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es an einem anderen Ort. Und da ist plötzlich sehr ruhig in der Matta am Abend.
Etwas, was die Matta auch hat geprägt, sind die Hochwasser, die es immer wieder gegeben hat. Und auch da haben wir jetzt die von den letzten Jahren natürlich auch drinnen, auch mit Bildern können dokumentieren. Und was sich die Stadt hat ausgedacht, dass es nicht weitere solche Hochwasser gibt in der Matta, das ist natürlich ganz ein brisantes Thema. Und das kommt im Buch auch vor. Und ich denke, das hat einen sehr grossen Einfluss auf die Leute in der Matta, die Gewerbler, die zum Teil zwei-, dreimal hintereinander ihre ganze Existenz haben verloren und alles im Schlamm ist zu Grund gegangen. Die überlegen sich, wollen wir in Matta bleiben oder zügeln wir halt gleich lieber in die Langasse. Mhm. Ich konnte mit einem Imi Banlaki, der eine Geschichte ist drin, von ihm, der hat gesagt hat, weisst du, dann waren wir wirklich zusammen, als das Hochwasser war und wir das Wäschhäuschen wieder gebraucht haben, um Wäschmaschinen reinzustellen oder zu waschen. Und man ist halt zusammengehockt und einander geholfen. Das war für die Matta im Grunde genommen gut, auch wenn das Hochwasser selber eine Katastrophe war.
Wasser. In den meisten Häusern hat es bis in 20er Jahre keine Badzimmer gegeben. Ja, nicht einmal einen eigenen Abtritt hat es zu jeder Wohnung gehabt. Das Häuschen ist im Stegenhaus oder auf der Laube gestanden und von allen Bewohnern vom Haus benutzt worden. Selbstverständlich ohne Wasserspülung. Die Leute sind aber auch ohne eingebauter Badwanne und plättelter Dusche sauber geworden. Nur ist es halt viel mühsamer zu und her gegangen. Aber man hat sich Zeit genommen und dann war es manchmal ganz gemütlich gewesen. Ich kann mich noch gut besinnen, wo wir mit den Grosseltern und 6 ledigen Tanten und Onkeln der Badgasse oben gewohnt haben. Wie Badeabend war, hat das jedes Mal einen lustigen Familienhöck gegeben. Es haben 2 Mädchen oder 2 Buben können baden und bei der Körperwäsche einander behilflich sein. In der Küche ist auf dem Holzherd, wo gerade noch der Kachelofen ihre Wohnstube geheizt hat, ein Wäschhafen voll Wasser gewärmt worden. Mitten auf dem Küchenboden sind 2 Holzzüber gestanden. Zuerst hat man den einen mit möglichst heissem Wasser gefüllt, wo noch ein gut schmöckiges Kräutersäckchen geschwommen ist. Die badende Person ist reingestanden, hat sich gedünkelt und sich vom Brütsch oder der Schwost mit Seife und Bürsten abribbeln lassen. Nachher ist man in anderen Züber gestanden und hat sich ein paar Pfannen voll lauwarmes Wasser über sich gießen. Daraufhin gab es Platzwechsel und das Badezeremoniell hat von vorne angefangen. Nach dem Bad sind dann 2 sauber angelegte Familienmitglieder strahlend in die Stube gekommen, auf das Sofabänkchen sitzen, wo man im Winter bei Glühwein, im Sommer bei Holderlimonade zusammenberichtet und gelacht hat. Natürlich hat es in der Stadt Bern auch öffentliche Bäder gegeben. Und da war die Matta besonders berühmt gewesen. Nicht nur Leute aus der Stadt, nein, sogar von auswärts sind vornehme Herren in die Matta baden. So auch der Herzog von Chartres, der sich im Jahr 1789 im Frickbad von einem hübschen Mädchen aus der Matta waschen und verwöhnen. Auch unsere Leute sind hier und da ins Frickbad gegangen, wenn sie die Lust nach einem Wannenbad hatten. Die Kinder der Matta-Schulhäuser mussten klassenweise ins Frickbad ihre Dreck abribbeln. Für die hat es extra eine Badstube gehabt. Ihre Vertiefung im Boden haben etwa 10, entweder Buben oder Mädchen, in 2 Reihen Platz gehabt. Bei einem Bein hat man nebeneinander müssen sitzen und sich abribbeln. Das war aber ein schönes Bag gewesen, wenn man den Wäschlumpen oder die Seife verloren hat in diesem Dampf. Das Badhaus steht noch heute an der Aarestrasse, wird aber schon seit manchem Jahr als Werkstatt benutzt. Wir haben das Wasser besser ausgenutzt und viel weniger vergütet als heute. Wir haben nämlich abends mit dem Badwasser noch den Garten gespritzt. Seifenwasser sei gut gegen die Blattläuse, hat es geheissen.
1929 hat der Vogereierz gesehen, ja, Matta Englisch, das ist eigentlich verschwunden. Ihr habt noch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass das eben nicht so verschwinden soll. Es gibt es ja heute noch. Peter Hafen, könnt ihr ganz kurz die Unterscheidung machen zwischen Mathe-Dialekt und Mathe-Englisch?
Mathe-Dialekt ist Berndeutsch mit Sonderwörtli, also Soziolekt. Die Wörtli versteht man eben im Umgang, wenn man es nicht kennt, nicht. Und Mathe-Englisch, das ist eine Geheimsprache. Das ist eine Spielsprache, sagt man der. Da tut man mit Buchstaben oder mit Silben spielen. Das heisst, man tut sie verrutschen an ein anderes Ort her. Und dort, wo jetzt eben ein Loch ist, hat man dann bei uns jetzt ein I. In Frankreich ist es ein L.
Also, die, so Geheimsprachenphänomene gibt es in verschiedenen anderen Regionen auch.
Ja.
Und machen wir doch das Spiel gerade. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Namen von Hans-Markus Tschirn würde nehmen und den auf Mathe-Englisch aussprechen. Was ergebe ich das, Peter Hafen?
Da Schwierigkeiten, aber man kann es machen.
Es tut mir ja leid, dass Schwierigkeiten nicht bekommst wegen meinem Namen.
Also Hans wäre ja wahrscheinlich in der Unterstadt Hause, oder wie?
Aber genau da wollte ich raus. Nehmen, die muss man auf Berndeutsch sagen. Also der Hans ist der Hause und der Franz ist der Frennen und so weiter. Der hat er auf jeden Fall mal, der erste Name ist der Hause und der zweite wäre der Merkel. Und dann wäre es der Ilse hier Irkume und Tschirn bleibt Irretje.
Irretje. Euer Buch, das ihr jetzt zusammen rausgegeben habt, heisst Itume Englische. Dort ist zum Beispiel mir aufgefallen, wenn ich das wirklich zurück übersetze, dann gibt es eigentlich nicht Mathe-Englisch, sondern Mathe-Englisch.
Richtig.
Wieso sagt ihr im Mathe-Dialekt nicht Mathe-Englisch?
Mathe-Englisch ist eben der Mathe-Dialekt. Und so ist es das reingerutscht. Aber wir haben jetzt auch solche, ich habe gefunden, wieso hat er jetzt nicht geschrieben, Itume.
Mhm. Dass Mathe eben erkennbar ist.
Aber man kann immer wieder hören, dass man eben Mathe sagt.
Ja. Gibt es Varianten wie bei allen Dialekten und allen Sprachen?
Ja.
Hans-Markus Tschirn.
Das denke ich mir wichtig, dass man nicht irgendwie allzu starr in diesen Regeln innen ist, sondern das ist eine Umgangssprache, die hat sich entwickelt, die lebt wenigstens ein bisschen noch und entsprechend muss man den Mut haben, die ein bisschen anzupassen, so wie es einem ins Maul reinpasst.
Ich habe bei diesem Buch eben als Register hinterdreht an, ein Wörterverzeichnis mit rund 300 Wörtern, als schriftdeutscher Begriff, mit der Mathe-Dialekt-Version und mit der Mathe-Englische Version. Wie seid ihr auf die Wörter gekommen?
Wir haben geschaut, dass es alles in Sinn kam, weil es schon in einem Vorgängerbuch war, in einer Liste, hat die ein bisschen angepasst, der heutigen Zeit. Aber auch dort, man kann nicht einfach sagen, es ist so fertig, schwarz oder weiß, sondern es gibt so ein bisschen eine Grauzone und das ist jetzt das Verzeichnis, wo wir finden, so kann man das machen. Und lustigerweise ist es natürlich alles nach dem Mathe-Berndeutsch geordnetes Alphabet. Wenn man es Mathe in Englisch hat, geordnet, weiß nicht so gut, weil es fängt nämlich alles mit I an.
Ja. Wenn ihr jetzt gerade so von Mathe-Berndeutsch redet, was gibt es dort noch so für Wörter, die grosse Karriere gemacht haben, die man jetzt mittlerweile vielleicht sogar in der ganzen Schweiz braucht?
Also, ja, wo man jetzt braucht. Also, das ist zum Beispiel der Schlöf. Wobei, wir haben zu den Schlöf ein Buddy gehabt, das hat man heute nicht mehr. Das wäre der Stecker, das wäre der Hockeystecker.
Aber das mit dem Schlöf ist natürlich schwierig. Ich habe mal einem Zürcher probiert zu sagen, ob er sei ein Schlöfle. Und dann hat er gesagt, was? Am Tag? Ich bin doch nicht geschlöffelt, was meinst du eigentlich? Also von dort her sind es wirklich Wörter, die auf Berndeutsch funktionieren, die jeder von uns braucht.
Ja.
Aber in der Ausserschweiz, hat die mal gesagt, sie sind nicht gebräuchlich.
Mhm.
So merken wir erst, dass gewisse Begriffe, die wir zu Bern ganz normal brauchen, eben nicht allgemein gebräuchlich sind in der ganzen Schweiz.
Jetzt hat er eben das Buch gemacht, Itume Englische, Mathe-Englisch, die Mathe und ihre Sprachen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Fragen wir diesmal den Hans-Markus Tschirn, er hat vor allem geschrieben.
Ja, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Die hat schon jemand anderes gehabt, vor etwa 60 Jahren. Als der Mathe-Englisch-Club gegründet wurde, haben sie schon nach wenigen Jahren gefunden, wir müssen es schriftlich festhalten. Wir empfinden es noch heute ein bisschen als die Hüter des Feuers, wo einfach etwas, was am Aussterben ist, noch ein bisschen bewahren. Und die haben dann ein Buch geschrieben, Mathe-Englisch, und nach 50 Jahren haben wir keine mehr gehabt zum Verkaufen. Sie waren wirklich vergriffen und haben gefunden, wir sollten es ein bisschen überarbeiten. Und haben gemerkt, ja, mit ein bisschen überarbeiten werden wir dieser Sache nie gerecht. Die Sprache vielleicht schon, aber nicht der Mathe. Die hat sich so verändert in den letzten 50 Jahren, dass wir haben gefunden haben, wir schreiben doch das Buch einfach nochmal neu von Anfang an, mit der heutigen Zeit. Das ist einfach jetzt praktisch eine Neufassung von einem alten Buch.
Hier drin kann man auch etwas lernen. Man kann mal gucken, wie jetzt das mit dem Mathe-Englisch ist. Aber die Geschichten sind eigentlich das, wo die Sprachen austragen. Hans-Markus Tschirren, wie seid ihr an die Geschichten hergekommen?
Ja, zum Teil waren die im alten Buch bereits drinnen. Dann haben wir auch ein Vorstandsmitglied vom Mathe-Englisch-Club, Sedi Blank. Das hat auch Geschichten geschrieben. Dann sind wir heute in der Mathe ein bisschen Fragen. Also es gibt eine Gruppe von Mettler aus den 50er Jahren, die von ihren Erlebnissen erzählt haben. Dann haben wir heutige 20-Jährige gefragt, wie sieht es für euch aus heute in der Mathe? Und eben auch die Schulkinder vom Mathe-Schulhaus. So haben wir es einfach probiert, bis in die heutige Zeit ein bisschen weiterzuführen.
Habt ihr selber eine Lieblingsanekdote oder das Lieblingsgeschichtchen von den Mathe Peter Hafen?
Was Mathe-Dialekt ist, habe ich jetzt gerade ein bisschen Mühe, das zu sagen, weil ich kenne alle Geschichten aus dem Büchli der Mathe-Gil. Und dort hat es so einen Haufen Interessante drin. Was mir auch gefällt, ist der Bavi. Also, wie heisst das ganz genau bei uns?
Sprausseten.
Sprausseten, also was sie sich Holzenkind. Das erzählt wahnsinnig viel. Und das haben wir ins Buch hineingetan.
Hans-Markus Tschirren, eine Lieblingsanekdote von euch?
Ja, bei mir ist es auch die Sprausseten. Also, wo die Giele da sich Holzen mit ihrem Leiterwägeli und mit dem Bavi im Bannwart haben Probleme bekommen. Die gefällt mir auch gut. Aber auch andere. Die erste Bestiegung von der Niedegmauer ist auch so eine, die da ein paar Giele am Nachmittag ja, Sachen gemacht haben, die man eigentlich ja nicht sollte. Aber es klingt halt gleich gut.
Ja.
Es sind eben die zwei Geschichten, die im reinen Mathe-Dialekt geschrieben sind. Niedermürtsch, beziehungsweise Niedegmauer. Und dann Sprausseten, das Holz sammeln.
Sprausseten. Es war mitten am Nachmittag, wo wir gegen Längler aufgekommen sind. Zuerst haben wir noch hurtig gehabert und nachher sind wir schauen, wie es mit dem Spruss stange. Der Weldo war fast wie gewischt, das bisschen Gefräse, das rumgelegen ist, hat uns nicht recht gepasst. Wir müssen auf die Türe die Handli haben, hat der Götto gesagt. Und super, am Rand von der Blüte wären drei schöne, klingeldürre Bäumli gestanden. Versagt hätten die ein doofes Futter gegeben. Wo wir die Pracht angenischt haben, steht plötzlich der Bavi vor uns und sagt, die drei Tandli lassen wir dann stehen, sonst könnt ihr etwas erleben. Es liegt genug Abfall rum. Gebt mir die Sage. Der Götu reckt in einen Sack rein und gibt ihm ein rostiges Fuchsschwänzli. Ihr könnt es dann bei mir holen, wenn ihr heimgeht, sagt der Bavi drauf ab und ist mit dem Velo verschwunden. Der Götu hat den doofen neuen Fuchsschwanz ausgepackt, wo wir bei uns hatten. Und zum Jüngsten gesagt, Hauseli, geh spanifle. Wenn der Bavi zurückkommt, so machst du wie ein Huri. Der Hauseli ist verduftet und wir haben schnell drei Bäumchen umgelassen. Das Fuder war kaum geladen, wo oftmals der Bavi wie aus dem Boden gewachsen vor uns steht. So hätt's doch müssen sein, der ist noch der Hüng, sagt er. Nehmt das Fuder und kommt mit. Wir haben die Ringe hängen und sind mit dem Karren hinter dem Gitthung nachgejumpelt. Im Forsthaus sagt der Bavi, so, stellt den Karren dort in den Schopf und probiert nicht öppe durchzubrennen. Die Frau hockt am Fenster und wenn ihr einen Mucks macht, lässt sie dann die zwei Hunde los. Es sind dann nicht gerade gebige. Was ich dann mit ihnen machen will, das sage ich dann öppe in einer Stunde, wenn ich zurückkomme. Wieder ist er mit dem Velo ab. Ungereinisch haben wir vom Weldo her den Ton von einem Huri gehört. Und sofort haben wir gewusst, dass der Hauseli im Bild ist. Mit einem feisteren Gring ist die Frau am Fenster gehockt und hat geschnurpft. Und hier und da hat man einen Kalbergring von einem Hund gesehen auftauchen. Der Eingang vom Haus war auf der anderen Seite. Und ungereinisch ist der Hauseli dem Eingang zugesteuert. Zuerst hat er noch halblaut gerufen. «Ile geh! Ich bin ihre Fee!» Gielen abfahren. Daraufhin hören wir Zugglocken läuten. Die Frau ist aufgestanden und zum Zimmer raus. Jetzt ist der Gödel schnell ans Landeli, wir zwei hinter der Karre und wieder tief auf der Hauptstrasse zu. Ein bisschen daraufhin ist uns der Hauseli nachgekommen und hat verzapft, wie er das gemengt hat. Als er gemerkt habe, dass die Alte mit den Fiedeln aufpasst, habe er gedacht, er müsse den rauslöken. Dann könne mir gebig verduften. Mit einem traurigen Gring hat er gefragt für einen Ligulem. Er habe zünftig Kohldampf und müsse noch auf Riggisberg hingern jumpeln. Daraufhin sind sie in die Küche und gleich mit einem Papiersack voll Turben und Bammern rausgekommen. Das hat uns vierne gerade ein gutes Zvieri gegeben. Daraufhin haben wir den Hauseli zuoberst aufs Fuder geladen und sie haben zugesteuert. Der Bär hat uns wieder einmal gerühmt, wo wir auf die Sippen mit dem doofen Futter angeschwirrt sind. Aber unter welchen Umständen, dass er zustande gekommen ist, haben wir ihm nie verzapft.
Das sind zwei Geschichten, die Sprausete und Wasser. Die sind auf der CD, die im Buch «Itumé, Englische, Mattenenglisch» beigelegt sind. Das Buch von Hans-Markus Tschirren und von Peter Hafen ist im Weber Verlag zu Thun rausgekommen. Ja, und wir bleiben hier auf SRF 1 noch gerade bei diesen schönen Eigenheiten aus dem Berner Mattenquartier. Der Kemp und «Ju» nehmen wir unter die Sprachlauten. Das gerade nach dem Berner Grind.
Auf meinem Haus, da steht ein Berner Gring. Glaub mir, das ist gar nicht so schlimm. Er ist zwar nicht so cool und seine Form so alt wie Bern. Ich habe ihn trotzdem schambar gern. Den Berner Gring trage ich mit Stolz. Er ist halt aus ganz hartem Holz. Richtet sich nicht immer nach dem Trend und nach der Mode. Dafür stehen meine Füße fest auf dem Boden. Wie es schnell geht, mögen die Berner nicht mehr mit. Ich habe eher das Gefühl, sie lösen sich Zeit. Das ist doch etwas anderes, vielleicht merkst du den Unterschied. Auf der Gringheit sind sie nämlich nicht. Komme ich rings voran daher, dann nehme ich es gemütlich wie ein Bär. Ich wage es fast nicht zu sagen, Zürcher, seid mir jetzt nicht bös, ich werde einfach nicht so schnell nervös. Ein Berner Gring ist schambar praktisch. Ein Berner Maus hat ging, was Sach ist. Rede raus, deutlich, trocken, ehrlich und direkt. Und das erst noch im schönsten Dialekt. Zum Glück habe ich einen Sonnengring. Stellt nach vor, es gäbe ihn nicht mehr. Ja, käme ich ohne Gring daher. Ja, dir würdet nach besegnen. Und mir würd's in den Hals regnen. Auf meinem Haus, da steht ein Berner Gring. Glaub mir, das ist gar nicht so schlimm. Und sollte er dir nicht gefallen, ja, den musst du doch zugeben, gell? So einen vergisst man nicht so schnell. So einen vergisst man nicht so schnell, gell?
Es tut der Seele gut, die Welt hin und wieder in Stefan Heimos Chanson zu betrachten. Das eine Pressestimme über einen Liedermacher Stefan Heimo, gerade gehört mit Berner Gring hier auf SRF 1. Ja, im Schnabowelt-Briefkasten, da tummeln sich ja gerne wieder ein Haufen Wörter, Sprichwörter, Sätze mit Fragen dazu. Von wo kommt jetzt? Und ganz klar, dass auch das Mathe-Englisch bei unseren Hörerinnen und Hörern gerne wieder für Stirnrunzel oder für Fragen sorgt. Der Metteler-Präsident, der Peter Haft, hat vorher ja gerade vom Kemp, also Stein, gesprochen oder angesprochen. Und auch das Berner «Iu» für «Ja» ist vorgekommen. Das «Iu» und der Kemp, der Christian Schmutz, erklärt.
Die Erklärung von Kemp braucht den ein oder anderen Umweg. Das Schweizerdeutsche Wörterbuch, das Idiotikon, hat es nicht drin. Die verstorbene Berner Dialektologin Ruth Bietenhardt ist im Aufsatz von einer romanischen Herkunft ausgegangen. Kemp käme vom lateinischen Campus, Feld, dann Schlachtfeld und später steiniges Feld. Bei diesen Ortsnamen auf Kemp, Kemp oder Gemp hege früher Kämpf stattgefunden, begründet Frau Bietenhardt. Das Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen bestätigt den Weg von den romanischen Nachbarn und Latin. Es führt aber Ortsnamen wie Gempen, Solothurn oder Champagne, Watt auf das Latinisch Campania zurück. Der Weg von Campus zu Gempen sei lautgeschichtlich nicht möglich. Das Campania heisst Ebene, offenes Gelände und ist selber Ableitung von dem Campus. Es sind also nicht die Schlachtfelder, die zu den Kämpen geführt haben, aber wahrscheinlich steinige, offene Felder. Aber wie gesagt, auch wenn Kemp eigentlich ein Salzwort ist, hat das Idiotikon am Ende vom 19. Jahrhundert nicht erfasst. Die Renaissance vom Mattendialekt hat wahrscheinlich geholfen, dass Kempen im Laufe vom 20. Jahrhundert an neuer wichtiger Stellenwert im Berndeutschen bekommen hat. Und jetzt noch «Iu». «Iu» heisst fast im ganzen Bernbiet «Ja». Und zwar im privaten Gespräch unter Gleichgestellten. «Iu, Herr Lehrer», das ist mindestens früher nicht drin gelegen. «Iu» ist salopp. Kommt jetzt das aus dem Mathe-Englischen wegen dem typischen «i» am Anfang? Nein, eher vom Mathe-Dialekt. Und wahrscheinlich hat die Reise von dem Wort bei den Jänischen, bei Fahrenden, angefangen. Im jänischen Wörterbuch von Hans-Jörg Roth steht für das Wort «ja», «ken» oder «jell». «Ken» ist «ja» im Hebräischen und Jiddischen, «jell» ist vom Ursprung her nicht klar. Eventuell hat man damit einfach das langweilige «ja» unkenntlich gemacht oder verhunzet. «Jell» scheinen nur die Jänischen in der Schweiz gebraucht zu haben. Und eben im «jell» sagen die Berner «jeu» oder «iu», gleich wie «giu» aus «giel» oder «biu» aus «biel». Das ist von mir der naheliegendste Weg.
Ja, Christian Schmutz, ich würde eindeutig «Iu» sagen. Im zweiten Teil von der Schnabelweite erklären wir die Herkunft vom Familiennamen Umbricht. Und dann schauen wir auch noch, was ein grosser Sprachatlas, ein ganz grosses Projekt, was das alles ausmacht und vor allem, was es alles bewegt hat. Die Anita Lerch von Hasle bei Burgdorf schreibt, ihre Nachbarn hätten ein Schwefelhütli. Das gehört zu Freudenberger Tracht, schreibt sie. Und jetzt kommt's, was bedeutet der Schwefel im Zusammenhang mit dem Hut und was steckt hinter einer Freudenberger Tracht? Mir scheint die Antwort eigentlich nicht einfach. Aber fragen wir auch den SRF Mundart-Experten, der Christian Schmutz.
Schwefelhütli oder Schwebelhut hat tatsächlich mit Schwefel zu tun. Vor das zu verstehen, müssen wir in der Geschichte von den Strohhüten graben. Man hat die Halmen, also die Halme vom Chor, kurz vor der Reife geschnitten, die gewässert und in die Sonne gelegt. Also haben sie mal trocknen und vorbleichen. Aber das wirklich Blondieren von diesen Halmen hat man mit Schwefel gemacht, wo man in so die Ruhe zum Verdampfen gebracht hat. Auch zum Beispiel beim Panama-Hut heisst es, über dem Schwefelfeuer geröstet, erhalten sie ihre helle Farbe. Also jedes Schwefelhütli ist ganz hell. Zwischen Bern und Zürich oder der Innerschweiz hat man Schwebelhut oder Schwefelhütli brauchen. Aber auch der Schaubhut, der Schinn- oder Schatthut waren häufig geschwefelt. Wichtig ist meistens breitrandig und sommerlich, vor allem gegen die Sonne, oder dekorativ an der Tracht. Und da komme ich noch zu der Freudenberger Tracht der Frauen. Wenn man das so hört, könnte man meinen, Freudenberg, das sei der Erfinder der Tracht, oder vielleicht steckt der Ort Freudenberg in Deutschland dahinter, aber es ist weder das eine noch das andere. Der Grafikkünstler und Maler Sigmund Freudenberger ist Berner. Er hat im späten 18. Jahrhundert farbige Landfrauen ins Bild gesetzt. Dennes Trachten sind zwar verschwunden, nicht aber die Kupferstiche vom Freudenberg. Da hat man am Anfang vom 20. Jahrhundert auf Basis von diesen Vorlagen Trachten neu geschaffen. Und die neuen Trachten hat man dann eben wegen der Vorlage Freudenberger Tracht genannt. Bis vor 10 Jahren hat es im Emmental auch eine Trachtengruppe Freudenberg gegeben. Es gibt die farbige und die schwarze Freudenberger Tracht. Beide können wir mit Hübli oder mit Schwefelhut tragen. Das kann man zum Beispiel auf der Homepage von der Trachtenvereinigung Bern nachlesen. Der auffällig helle Schwefelhut käme von Frankreich, er sei von der südfranzösischen Schäferinnenmode übernommen. Per Zufall bin ich diesen Sommer noch darauf gestossen, dass das Museum Schloss Jegensdorf im Kanton Bern gerade die Trachtenstiche von Sigmund Freudenberger zeigt. Die Sonderausstellung heisst «Pariser Schick und Berner Tracht».
Ja, und genau die Ausstellung «Pariser Schick und Berner Tracht» könnt ihr auch schauen im Schloss Jegensdorf. Sie dauert noch bis am 16. Oktober. Und ob jetzt der Nachname Umbricht etwas mit körperlichem Gebrechen zu tun hat oder nicht, das klären wir. Als nächstes auf SRF 1 ist Nabelwelt. Jetzt zuerst Oliven von Thomas Hobby.
Was unterscheidet Spanier vom Schimpans? Sie ist nicht das Brusthaar, nicht der Flamenco-Tanz. Nicht das Goldkettchen, nicht die kurzen Beine, weil sie Oliven haben. Der Süden, der zieht viele Schweizer an. Nicht wegen der Sprache, nicht weil man baden kann. Nicht weil die Sonne mehr scheint als daheim. Weil sie Oliven haben. Es muss ein Stein haben, es muss ein Stein haben. Jede Olive muss ein Stein in der Mitte haben. Es muss ein Stein haben, braunen Stein haben. Dann sind wir Oliven viel lieber, ja. Als Schokolade. Von Madrid bis in ferne Granada. Vom Baskenland bis ad Costa Brava. Die Pizza Mallorca und sowieso. Kannst Oliven bekommen. Was ist der Grund, dass ich hier nicht mehr fortgehe? Und zu Bern auch meine Sachen lassen stehen. Nicht Mädchen in der Strand, nicht Sommerzeit, weil es Oliven gibt. Muss allein gehen, muss allein gehen. Ich hab ein Billett für eine Zunge gehütet da. Muss allein gehen, ganz allein gehen. Sagt ein anderer Grüß von mir, sie könnte kommen. Oliven haben. Kaufe mir ein Häuschen und danach baue ich Oliven in meinem Gärtchen an und lerne Spanisch und Flamenco auch. Was kann ich wünschen noch? Da einisch sehe ich in einem Gartenzaun ein spanisches Mädchen, Schultern so braun. Die Augen, das vergesse ich nie mehr. Hey, wie Oliven aussehen.
Oh, die Oliven.
Bin immer leider, immer leider. Nach 3 Jahren hab ich sie den Kurata. Wir reichen Kaffee, für schöne Kinka. Und auch schönsten ist da dran. Ich bin ein Maleida, oh, bin ein Maleida. Nach 3 Jahren haben wir sehr den Kurata. Wir reichen Kaffee, für schöne Kinka. Und auch schönsten ist da dran. Sie haben ja Oliven.
Sie nennen sich selber Berner Guerilla Troubadouren. Thomas Hobby war das. Sie sind auch unterwegs in der Schweiz, 16. September beispielsweise in Zug oder am 22. dort zu Frauenfeld. SRF 1 mit der Schnabelwelt, 16 vor 10 ist es. Wenn ich Meier oder Müller sage, dann verwerfen alle die Hände. Oh ja, 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 von denen gibt es ziemlich viel. Umbricht dagegen ist eher selten. Trotzdem haben gerade zwei Umbricht-Namensträger an unsere Mundart-Redaktion geschrieben, wir sollen den Namen doch einmal erklären. Et voilà. Der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerdeutschen Wörterbuch erfüllt diesen Wunsch im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur, mit dem Markus Gasser. Aber zuerst kommt die Frage, die kommt vom Kurt Umbricht.
Kurt Umbricht in Untersiggenthal. Ich würde gerne wissen, woher unser Familienname Umbricht kommt, respektive was er bedeutet. Ich weiss, dass er in Untersiggenthal sehr verbreitet ist und dass dort die ersten Vorfahren um 1688, der Jakob Umbricht, geboren ist.
Nebst dem Kurt Umbricht, den wir hier gehört haben, hat auch der Viktor Umbricht aus Döttingen nach seinem Namen Umbricht gefragt. Aber bleiben wir bei dem, was wir gehört haben. Er redet von Vorfahren, die 1688 auf Untersiggenthal gekommen sind. Hans-Peter Schifferle, könnt ihr etwas zu Alter und Verbreitung sagen?
Ja, man weiss ziemlich genau, dass der Familienname Umbricht im Siggenthal, und zwar in der Gemeinde Untersiggenthal, etwa seit dem Jahr 1600 bezeugt ist. Voran kann man es dort nicht bezeugen. Und es gibt heute etwa 400 Personen in der Schweiz, die Umbricht heissen. Die meisten von denen wohnen immer noch im Siggental oder auch im unteren Aaretal, wie zum Beispiel auch der Viktor Umbricht von Döttingen, der hier fragt. Als Döttinger mit einem Übernamen Schifferli ist für mich natürlich ein besonderes Anliegen, dass ich den Übernamen Umbricht auch richtig erklären kann.
Da haben wir schon erfahren, dass Umbricht also ein Übernamen sein muss. Was ist das für ein, von wo kommt er?
Ja, das ist sicher, dass Umbricht ein Übernamen ist. Wir hätten jetzt gern gewusst, ob die Schreibung Umbricht, wie sie im Siggental auftritt, tatsächlich die ursprüngliche ist. Es kommt nämlich noch ein anderes Adjektiv in den Sinn, nämlich Ungericht. Und es gibt auch dort einen Familiennamen dazu. Sowohl Umbricht wie Ungericht können zurückgehen auf alte Adjektive, die bestens beleidigt sind im Schweizerdeutschen. Umbrichtet oder umbricht heisst im alten Alemannischen so viel wie unverdorben, auch unschuldig oder auch ein bisschen naiv oder unerfahren. Und ungericht oder ungericht heisst so viel wie mit einem körperlichen Mangel behaftet, zum Beispiel gekrümmt, gehend oder hinkend, das ist ein Ungerichte. Also beide kommen in Frage für die Familiennamen Ungericht und Umbricht.
Gut, jetzt haben wir einen, der so ein aufs Geistige zielt, Umbricht, und einen mehr aufs Körperliche, Ungericht. Welcher ist jetzt der, der im Namen zugrunde liegt?
Ich vermute, dass es eine Basis gibt, nämlich Basis Ungericht, und dass die heutigen Umbricht aus dem älteren Familiennamen Ungericht hervorgegangen ist. Ungericht gibt es nämlich im Raum Zürich und im Raum Baden seit dem 12. 13. Jahrhundert. Und die Umbricht, die dann 1600 in Untersiggenthal fassbar sind, ich tendiere dazu, dass die Umbricht eigentlich ältere Ungericht sind.
Also ein ungerichter Mensch, einer mit körperlichen Gebrechen, ist das also gewesen. Und das Gebrechen ist dann zu seinem Übernamen geworden. Ja, so geht's. Es ist dann auch zum Familiennamen geworden. Das ist SRF 1, kurz vor der 10, eine interaktive Sprachkarte. Und ganze Haufen Menschen haben daran mitgearbeitet. Mehr zu der Dialektkarte gibt's schon gleich, das nach dem Florian Mast.
Wir haben uns kennengelernt vor kurzem in einer Kaffeestadt und haben uns sofort gut verstanden, haben viel geschnurrt und gelacht. Ich habe sie gefragt, woher sie sind, was sie in Freizeit so macht. Und natürlich wollen wissen, was für Musik sie macht. Sie los eigentlich alles, alles bis auf eins. Da habe ich nicht schlecht gestaunet, was sie drauf aber sagt. Wenn ich eins nicht gerne habe, ist es Mundartmusik. Sie sagt, sie könne gar nicht anfangen mit dem Bauernblues. Läuft so etwas
etwas auch im Radio, dann schaltet sie aus. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, sie nicht alles so seich. Und schliesslich habe ich es aufgegeben, sie findet es bei ihr weich. Weisst du, das Schlimmste von allen, was mir gar nicht passt, ist der Hure nie gebildet, Florian Ast. Ja, wenn ich eins nicht gern habe, ist es Mundartmusik. Wenn ich eins nicht gern habe, ist es Mundartmusik. Apollo, Hof, Zürich, Westöppel, der Köln und Blick. Wenn ich etwas nicht kann ausstehen, ist es Mundartmusik. Hat sie mich dann gefragt. Ich hab geschwitzt und gesagt, ich heisse Florian.
Und wie noch mehr?
Föisi. Wenn ich eins nicht gern habe, ist es Mundartmusik. Wenn ich eins nicht gern habe, ist es Mundartmusik. Apollo, Hof, Zürich, Westöppel, Köln und Blick. Wenn ich etwas nicht kann ausstehen, ist es Mundartmusik.
Mundart Musik, der Florian Asta auf SRF 1. Und jetzt der Mundart-Tipp in der SRF 1 Schnabelweide. Vor mehr als einem Jahr haben der Zürcher Tagesanzeiger und das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein interaktives Sprachatlas-Quiz lanciert. Ganz einfach mit der Frage, wie sagt man wo? Der Erfolg von diesem Projekt war überwältigend. 670'000 Leute haben nämlich online mitgemacht und gleichzeitig auch Informationen zu ihrer eigenen Alltagssprache gegeben. Christian Schmutz über das grosse Dialektprojekt.
Ja, die 24 Karten zeigen die Vielfalt der Alltagssprachen. Also beschreiben es die Macher. Gibt es auch so? Der Begriff Alltagssprache klingt etwas gestützt. Wieso redet man nicht von Mundarten oder Dialekt? Der Grund ist, dass in Deutschland an der Stelle der alten, fast verdrängten Dialekt heute regionale, umgangssprachliche Varianten vom Standard existieren. In der Schweiz fällt das alles zusammen. Wir reden ja praktisch in jeder Lebenslage Mundart. Das ist also auch unsere Alltagssprache. Als Beispiel. Von Standarddeutsch Fußball spielen sagen viele Deutsche kicken oder bolzen. In der Schweiz gibt es noch mundartliches «tschuten» oder «schutten» oder ähnlich. Im Schweizer Hochdeutsch kann man nicht sagen «ich gehe tschuten». In Deutschland ist es aber möglich, «ich gehe kicken» oder «bolzen» zu sagen. Das ist näher beim Standard. Also die Karte zeigen in der Schweiz die Dialektunterschiede, in Deutschland aber die Umgangssprache. Aber trotz allem zeigen die Karten auch, dass die Mundarten längstens nicht einfach an der Landesgrenze aufhören. Wenn die Basler vom Grätimann reden, von einem vorweihnachtliches Gebäck, dann gibt es so ähnliche Formen auch im angrenzenden Elsass oder im Badischen. Dafür hat sich der Berner Grittibenz praktisch in der ganzen restlichen Deutschschweiz durchgesetzt. Eine wichtige Person hinter dem Projekt ist der Sprachwissenschaftler Adrian Lehmann. Er hat schon die bekannte Dialekt-App und die Voice-App verantwortet. Er testet gerne die alte Disziplin von der Dialektologie mit allerlei neuen Technologien aus. Und offenbar haben die neuen Dialektkarten an Nerv getroffen. 670'000 Teilnehmer. Kompliment also im Adrian Lehmann und den Teams vom Spiegel und von SRF Data. Dort könnt ihr die Karte übrigens angucken auf srf.ch/data. Auch noch etwas aus Schweizer Sicht. Wir tun ja gerne auch die Dialektunterschiede von Dorf zu Dorf herausheben. Das ist nicht das Ziel von diesen Karten. Sie zeigen grossräumigere Zusammenhänge von Dialektphänomenen. Die spezielle Kartierung von Timo Grossenbacher von SRF Data zeigt aber, der Süden vom deutschen Sprachraum hat viel mehr Varietäten als der Norden. Aber auch bei uns gibt es Sachen, die sich langsam verändern, aber auch Begriffe, die unglaublich stabil sind. Der Adrian Lehmann hebt den Schluck auf aus Beispiel raus. Die Die Grenze zwischen dem westlichen Glucksee und dem östlichen Hitzgehixi bleibt äußerst stabil zwischen Emmental und Entlebuch. In Freiburg ist Glucksee langsam dran, das Hicke abzulösen und ganz im Osten kommt Hitzge stärker gegenüber Hösch, Höscher oder Höschi.
Also bei mir glucksen es eigentlich immer noch. Schöne Verbindungen, die man im Alltag selten macht. Der Christian Schmutz hat die neue interaktive Sprachkarte zur Alltagssprache beurteilt. Und wenn ihr die Schweizer Version zu diesen Karten sehen wollt, dann könnt ihr auch über unsere SRF1-Seite gehen, am besten srf1.ch eingeben und dann rechts oben die Schnabelweide in den Suchbegriff ein. Und dann kommt ihr in die Sendung von heute. Und da ist alles drin, auch das Buch über das Mathenenglisch. Für die Sendung von heute, Christian Schmutz und der Markus Gasser. Für die Musik zuständig ist der Olli Lüthi. Ja, 6 Kantone in 6 Tagen. Weil wir nächste Woche mit Querfeld 1 unterwegs am Wandern sind, gibt es auch eine spezielle Schnabelweid-Sendung. Das der nächsten Donnerstag. Der Mundartexperte, der Christian Gasser, der ist mit dem Reto Scherer, mit dem grossen Wandermann in der Innerschweiz unterwegs. Und die beiden schauen, wie sich die Dialekte rund um den Vierwaldstättersee gleichen oder wo, dass sie sich eben unterscheiden. Am Mikrofon war auf Mathenenglisch Ilse B. Iler B. Oder ganz einfach Joël Behler. Einen guten Abend. Wiesler Morning Praise hier auf SRF 1, kurz vor den Zähnen. Ja, und wenn ihr über unsere Internetseite geht, srf1.ch und nachher eben Schnabelweide eingeht, gibt es ganz einen Haufen, wo man auf dieser Seite finden kann. Wir haben ja Umbricht, von wo das der spezielle Nachname, Familienname kommt, haben wir gehabt. Auch dort könnt ihr es eingeben, was bedeutet mein Familienname. Mal schauen, ob ihr etwas über euren Nachnamen Kauer, Wüterich, Ramseier oder Baumann findet. Und wenn ihr den Briefkasten wieder einmal brauchen wollt oder ihn schon mal gebraucht habt für ein Wort, ein Mundartwort, das ihr einfach wirklich nicht wisst, von wo das kommt oder ein Sprichwort, das euch immer wieder im Kopf umdreht, dann macht das. Auch dort unter srf1.ch Schnabelweide findet ihr den Briefkasten, wo ihr genau solche Fragen auch stellen könnt und sie dann irgendwann da auf SRF1 beantwortet werden. So. Nach der 10 Nachrichten haben wir den Nachtclub mit der Regie Sager und da geht es um Ziel. Was habt ihr für Ziel? Es gibt ja solche, die vielleicht weit weg sind, im Sinne von, ich möchte unbedingt noch einmal mit dem Schiff über den Atlantik. Oder es gibt die Näheren, im Sinne von, ich möchte Töpfern lernen, jetzt nehme ich dort einen Kurs. Über euer Ziel, das ihr wollt verwirklichen, das ihr verfolgen wollt, könnt ihr reden. Und zwar ab den 10. respektive nach den Nachrichten und der Sport. Das dann bei meiner Kollegin, der Regi Sager. SRF Verkehrsinformationen von 21.59 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen. Da habe ich noch einen Knüppel drin. Auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen Affolten und der Verzweigung Zürich-Nord. Stau wegen einer Baustelle. Wenn euch noch etwas anderes auffällt, dann meldet uns das. Da ist die Staumeldenummer 0800 888 123 für einen allfälligen Stau. Jetzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.